er hat einen sicheren Job, er hat auch einen schönen Job und er könnte in der Uni sein Ding machen, sich vielleicht mit ein paar Studierenden rumärgern, aber nein, er will sich lieber auch noch die nächsten Jahre mit Stadträten rumärgern. Er hat eine kleine Fraktion, mit der er Politik macht. Die Rede ist von Professor Dr. Alexander Thumfahrt von Bündnis 90 Die Grünen und er will wieder in den Stadtrat. Schönen guten Tag, Herr Thumfahrt.
Ja, guten Morgen, benannt.
Sie haben auch nichts Besseres zu tun, oder?
Jetzt findet sich immer was. Nein, aber Politik ist einfach schon klasse, das muss man schon sagen, ja. Und vor allem mit anderen gemeinsam Politik gestalten und Politik machen, das ist beeindruckend.
Ist beeindruckend, aber ich kann mir vorstellen, dass man da auch Nerven braucht, weil es gibt ja Menschen, die, wie Sie gesagt haben, irritationsresistent sind, beratungsresistent, die sich gar nicht streiten wollen, die eine feste, vorgefertigte Meinung haben und den Streit gar nicht wollen. Treffen Sie auch auf solche Menschen, auch im Erfurter Stadtrat?
Ach ja, ich meine, wir alle, glaube ich, kennen Menschen, die so sind und die sind natürlich auch im Stadtrat, das ist überall so. Ich glaube, der Stadtrat ist aber eine besondere Arena, weil man lernen muss, sich selber gar nicht so wichtig zu nehmen und mit anderen zusammen was zu organisieren. Es geht nur gemeinsam, das ist wie beim Fußballspielen. Ja, ein Superspieler allein nutzt gar nichts, wenn die Mannschaft schlecht ist.
Na Moment, also mit Fußball vergleichen habe ich so meine Probleme, aber ich lasse mich mal drauf ein. Die Fraktion im Erfurter Stadtrat, die ist da keine Fußballmannschaft. Also die hinkt da nicht der Vergleich. Also im Moment spielen die ja gegeneinander oder jeder für sich allein, weil ja Wahlkampf ist. Aber bei den Stadtratssitzungen, wenn es Entscheidungen gibt, wird dann gegen die Verwaltung gespielt oder gegen wen wird denn da gespielt gemeinsam?
Ja, man hat, also jede Fraktion hat ihre eigenen Interessen. Ja, und dann muss man versuchen, diese Interessen vielleicht zusammenzubringen, ja, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Das ist notwendig, weil Politik heißt ja auch, mit Mehrheit was zu gestalten. Das ist ja auch richtig so. Und wenn man dann die Interessen gemeinsam organisiert und man feststellt, ah, es geht in dieselbe Richtung und man kann sich da gemeinsam was vorstellen, dann funktioniert es. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es.
Also wenn ich jetzt Ihr Wahlkampfberater wäre, würde ich sagen, also Alexander, lieber Herr Thumfahrt, mit diesen moderaten Larifari-Aussagen gewinnen Sie keine Wahl. Da müssen Sie schon ein bisschen härter rangehen. Die CDU macht das anders, die gehen Sie ordentlich an. Da habe ich das Gefühl, dass Sie auf Wahlkampfmodus sind, aber Sie noch nicht so richtig, oder? So kämpferisch klang das jetzt nicht.
Das ist die Beschreibung, sagen wir mal, der normalen Stadtratsarbeit. Im Wahlkampf ist es tatsächlich was anderes. Also da geht es darum, da muss man Profil zeigen, da muss man Themen besetzen. Da geht es nicht um Konsens oder um Kompromiss zunächst, sondern da geht es um Profil, um die eigene Position, um das, was man will, zu formulieren, auch der Öffentlichkeit zu formulieren, was man will, dass die auch wissen, was sie bekommen, wenn sie einen wählen.
Wenn ich jetzt der CDU glaube, dann kriege ich, wenn ich Alexander Thumfahrt wähle, einen einspurigen Ring. Also das ist der, der uns die Autos verbieten will und sechsspurig mit Fahrrädern, mit Helmpflicht durch die Gegend fährt. Ist das so?
Ja, genau. Das ist ja dieses Horrorgemälde. Ja, also Autos verbieten will überhaupt gar kein Grüner. Das ist schon mal ganz wichtig. Der Ring soll auch nicht irgendwie geschlossen werden, gesperrt werden, sondern man kann sich, und es ist die letzte Option in einer Reihe von anderen Möglichkeiten, unter Umständen überlegen, ob man den Ring beidseitig einspurig macht. Aber das ist, also, da ist noch lange hin. Der Hintergrund einfach dieser Diskussion, dass wir in Erfurt einfach sehr viele Verkehrsprobleme haben, beziehungsweise bekommen werden, wenn wir weitere 4 Parkhäuser an den Ring bauen. Ja, was wird da passieren? Das sind 1500, 1600 weitere Parkplätze am Ring. Das heißt, der Verkehr wird zunehmen. Und dann haben wir sozusagen einen Dauerstau, und zwar einen selbstproduzierten. Und da kann man doch nicht einfach zuschauen. Da muss man was dagegen unternehmen, da muss man ein paar Ideen entwickeln und nicht einfach die Dinge laufen lassen.
Na, die Ideen sind ja eben, diese Parkhäuser zu bauen, damit, wenn die Begegnungszone kommt, die Menschen, die nach Erfurt kommen, ihre Autos irgendwo abstellen können. Mhm. Das ist doch eigentlich einleuchtend, oder?
Ja, aber das stimmt ja alles so nicht, weil die Parkplätze sind die, oder die Parkhäuser, die jetzig schon existierenden, sind ja gar nicht ausgelastet. Das kann man, natürlich kennt jeder das Beispiel am Samstag in der stehe ich vor dem F1 oder wo auch immer und stehe im Stau. Klar, das gibt's, keine Frage. Aber Sie können es im Internet nachverfolgen und dann ist die Auslastung irgendwas um die 70%. Also es gibt, und das sagen auch Gutachten, und wir werden die im Stadtrat ja noch kommen, dass diese neuen Parkhäuser gar nicht notwendig sind. Es ist nicht so, dass wir gar nicht wissen, wohin mit unseren Autos.
Also Sie sagen, die Parkhäuser, die es in Erfurt gibt, genügen, auch wenn die Begegnungszone kommt, sind wir mit Parkhäusern gut aufgestellt, es braucht keine neuen Parkhäuser. Das ist eine Aussage
das ist
von Bündnis 90 Die Grünen
genau. Im Stadtrat? Und zwar, wir brauchen keine neuen Parkhäuser in der Innenstadt, weil der Ring ist Innenstadt, da braucht man gar nicht drum rumreden. Und vor allem braucht man keine 4 neuen Parkhäuser am Huttenplatz, an der Reglermauer, und am Löbertor und wahrscheinlich noch Einrichtung und sagen Bahnhof West oder sowas, ja, beziehungsweise F1, das ist noch nicht so ganz raus. Aber das sind 1500, 1600 Stellplätze, wenn nicht sogar mehr. Die brauchen wir ganz bestimmt nicht dort. Wir brauchen sie am Stadteingang, zum Beispiel oben an der Kasse, am Stadion oder später im Multifunktionsarena, an der Messe. Ja, da brauchen wir Parkplätze, um die Leute abzufangen und sie dann mit dem ÖPNV bequem und easy in die Stadt zu bringen.
Das ist Ihre Idee von Innenstadtberuhigung, von Verkehrsinnenstadtberuhigung, zu sagen, Leute, die nach Erfurt kommen, sollen Möglichkeit haben zu parken, dann sollen sie aber in Bus und Bahn umsteigen.
Genau, genau. Wir haben in Erfurt, das sehen wir ja so tagtäglich, ein wunderbares ÖPNV-Netz, die EFAG, ja, mit Bus und Bahn. Ja. Und wir haben einen Parallelverkehr. Wir haben die Straßenbahn und nebendran stehen die Autos, beziehungsweise fahren die Autos. Das muss ja alles so gar nicht sein. Und wenn man sich in Ruhe überlegt, ist die Straßenbahn genauso schnell wie mit dem Auto in die Stadt und dann am Parkplatz suchen. Also da sind sie genauso schnell mit der EVAG von der Messe reingefahren.
Ist das das Hauptthema im Wahlkampf, Verkehr, Verkehrsberuhigung, Begegnungszone, ist das Ihr emotionales Thema im Wahlkampf oder was ist eine Sache, die Sie so richtig aufregt, erregt oder wo Sie sich reinsteigern können?
Also das Thema Verkehr ist sozusagen ein Element in einem größeren Zusammenhang. Wir brauchen sowas wie eine nachhaltige Stadt, eine Stadt, die mit ihren Ressourcen klug umgeht. Ja, und die Ressourcen sind vielfältig. Da geht es um den Verkehr, es geht aber auch ums Wohnen, es geht um Energieeffizienz, es geht um Brachflächenmanagement, ja, um solche Dinge, es geht um Bildung. All diese Elemente sind wichtig für eine nachhaltige, kluge Stadt. Und da hat Erfurt so wunderbare Voraussetzungen und die muss man einfach nur ja weiter ausbauen, weiter gestalten und dann kann man dieses Erfurt noch lebenswerter machen, als es eh schon ist.
Im Kurzprogramm für Wahlprogramm steht Erfurt die mobile Stadt. Wir setzen uns für eine nachhaltige und ökologische Verkehrspolitik ein. Das haben Sie jetzt schon ein bisschen ausgeführt. Was meint mobile Stadt und was meint eine ökologische Verkehrspolitik? Also Autos verbieten nicht, haben Sie gesagt. Parkhäuser nicht in die Innenstadt, an die Peripherie und ich nehme an, dass Sie auch das Radwegenetz weiter ausbauen wollen.
Genau, genau so ist es. Also im Grunde das, was man modal Split nennt, die verschiedenen Verkehrsarten, Fußgänger. Es gibt ganz interessante Überlegungen. Ich habe zunächst gedacht, was ist denn das jetzt um Gottes Willen? Ein Fußwegekonzept, sich zu überlegen, wie man zu Fuß aus Stadtteilen, Daberstedt oder sowas in die Innenstadt kommt, ohne durch irgendwelche dunklen Unterführungen zu müssen, über vierspurige Autos, Straßen unter Umständen noch rennen zu müssen, weil die Ampelschaltung zu kurz ist. Ja, das ist ein Element, Fußgängerwegung zu machen, die Fahrradwege, die Erfurt ja schon hat, aber die verbunden werden müssen, weil sie dann plötzlich aufhören und auf der Straße enden und sowas. Also ein sinnvolles Fahrradwegesystem und dann natürlich die öffentlichen Transportmittel und der private, individualisierte Verkehr mit Autos, auch das ist Teil der Mobilität und die müssen wir gut zusammenbringen, was aber gleichzeitig heißt für die Innenstadt, den Autoverkehr in der Innenstadt reduzieren. Nicht verbieten, aber reduzieren und Alternativen anbieten.
Nun sagt die Linke und auch die Piraten, wir brauchen einen ticketfreien ÖPNV, also öffentlichen Personennahverkehr. Sie schließen sich auf eine gewisse Art und Weise an und sagen, das sollen die Bürger entscheiden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen entscheiden, ob sie das wollen, weil es ja möglicherweise auch mit Kosten zu tun hat. Wenn man sagt, also das kostet dann irgendwie 30 Euro im Jahr für alle, auch wenn ich es nicht benutze, so eine Art Flatrate oder Zwangsabgabe, wenn man es jetzt negativ formuliert. Sie sagen, ticketfreier ÖPNV, das sollen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden.
Man muss es prüfen, erstmal schauen, was gibt es dafür Möglichkeiten, was kostet das Ganze und was kostet das Ganze tatsächlich pro Nase im Jahr für Erfurterinnen und Erfurter. Und so eine Entscheidung kann nicht ein Stadtrat treffen, sondern das müssen die Bürgerinnen und Bürger treffen, ob sie das wirklich mittragen, ob sie bereit sind, einen Betrag X, sagen wir mal 30 Euro, zu bezahlen, unabhängig davon, ob sie mit der Straßenbahn zum Beispiel fahren oder nicht. Und das kann niemand den Bürgerinnen und Bürgern abnehmen, sondern das müssen die Bürger selber entscheiden und deswegen geht es nur über einen Bürgerentscheid.
Waren Sie deprimiert, Herr Thumfart? Also Sie haben sich ja für das Kulturkonzept Petersberg eingesetzt. Das war also natürlich Ihre Partei, Ihre Fraktion, einzelne Leute. Dann gab es also doch eine große Unterstützung, erstaunlicherweise. Die Verwaltung hat ein anderes Konzept favorisiert und das war eine relativ knappe Entscheidung. Waren das so Momente oder war das ein Moment in Ihrem politischen Leben, wo Sie gesagt haben, ach verdammt, so ein Mist, waren Sie da deprimiert und wollten aufgeben oder wie war die Reaktion?
Also deprimiert ganz bestimmt nicht. Wir waren an dem Abend ja schon ein bisschen enttäuscht. Ja, man geht dann hinterher irgendwie mal einen guten Cocktail trinken oder auch zwei und man denkt, fix, jetzt hat es jetzt nicht gepasst, nicht gereicht. Aber insgesamt muss ich sagen, wir haben 21 Stimmen gekriegt. Ja, 25 Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen. Das ist insgesamt doch ein klasse Ergebnis. Es ist ein bisschen enttäuschend, dass wir es nicht gekriegt haben, oder es ist enttäuschend, dass wir es nicht gekriegt haben, aber es ist insgesamt eine sehr, sehr gute Unterstützung für das Konzept Kulturquartier und Kreativwirtschaft. Mhm. Und es gibt uns den Push, weiterzumachen.
War das trotzdem nicht vielleicht ein Fehler, dass da sich Leute aus Parteien da engagiert haben, weil ja dann man da vermuten konnte, das ist irgendwie ein grünes, ein bündnisgrünes Projekt und Leute, die jetzt mit Ihnen, mit Ihrer Fraktion, mit Ihrer Person vielleicht ein Problem haben, sagen, ach, na, lieber nicht. Also ich finde das Projekt eigentlich gut, aber wenn da die Grünen drin hängen, wird es irgendwie parteipolitisch. Ja, haben Sie da nicht also den Projekt um Bärendienst erwiesen?
Also wir haben es ja praktisch begonnen, wir heißt die Telly Büchner und ich, und dann hat sich schnell herausgestellt, dass die zwei grünen Leute oder vielleicht 4 oder 5 grüne Leute nur ein ganz kleiner Teil von einer sehr viel größeren Gruppe sind. Also insofern ist Parteipolitik sehr verwässert präsent, ja, in wie sagen wir, homöopathischer Dosis oder sowas, ja. Also da kann man eigentlich gar nicht sagen, dass es ein grünes Projekt war. Es waren vielleicht sozusagen ein paar aus dem Grünen, aus dem SPD, aus dem linken Spektrum mit dabei, aber in einem sehr viel größeren Kontext. War kein Parteiprojekt.
Sie sagen war. Ich habe so verstanden, dass es irgendwie weitergeht, dass die Grundidee Kulturquartier ohne Petersberg, aber mit Quartier weitergehen soll, die Suche nach einem Alternativprojekt. Das heißt, ganz so mutlos war es dann doch nicht oder sag mal ganz so deprimierend. Wollen die Leute weitermachen mit dieser Genossenschaftsidee, einen Ort zu finden?
Also wir treffen uns am 15. Mai jetzt zu einer öffentlichen Vereinsversammlung. Also jeder, der Lust und Laune hat, kann kommen in der Engelsburg und dann drüber diskutieren, wie es weitergeht. Das hängt jetzt davon ab, wie viele Vereinsmitglieder sagen, komm, wir suchen uns was anderes. Ich glaube, dass das auch funktioniert. Und dann könnte man sich das Schauspielhaus, ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, das ist einfach ein interessantes Gebäude auch. Ja. Ist ein anderes Konzept, muss man anders irgendwie rangehen. Aber das wäre schon toll, da dann ein Kulturquartier reinzubringen.
Sagt Professor Dr. Alexander Thumfart, der für Bündnis 90 Die Grünen wieder in den Stadtrat will. Am 25. Mai sind Wahlen. Wir wollen Alexander Thumfart und seine Position kennenlernen. Und das werden wir noch tun, die nächste Stunde. Jetzt gibt es erstmal Musik von The Horrors. Und danach geht es weiter in dem Gespräch mit Alexander Thumfart. In der Interviewreihe zur Kommunalwahl am 25. Mai ist zu Gast Professor Dr. Alexander Thumfart von Bündnis 90 Die Grünen. Er hat seine Enttäuschung überwunden und sagt, wir machen weiter, das Kulturquartier nicht mehr auf dem Petersberg. Wir werden uns weiter mit Kultur beschäftigen, er selbst natürlich auch. Und da lauern ja einige Chancen, wenn ich mir allein schon die Immobilien anschaue, was da gehen würde. Das Heizwerk wartet, schreit förmlich nach einer Nutzung. Das alte Schauspielhaus, das Malzwerk, gut, Brauerei ist ein Privatbesitz. Da gibt es ja noch einige Sachen, die einem einfallen könnten, da was Innovatives hinzubauen. Die Gebäude warten und schreien förmlich. Das ist ja beim Heizwerk so und beim alten Schauspielhaus auch.
Ja, sie warten und schreien, allerdings sind sie auch zum Teil, sagen wir mal, umstellt. Ja, wenn man das Heizwerk nimmt, ich finde das ja ein ganz grandios gutes Gebäude, interessantes Gebäude, da könnte man wirklich was daraus machen. Auf der anderen Seite ist in Handwurfweite sind zwei Seniorenresidenzen. Und das heißt, man hat spezielle Auflagen, was den Lärm betrifft, ja, auch was die Verkehrsanzahl betrifft, für ein Kreativzentrum, für ein bisschen alternatives Zentrum, wo ja auch Kreativität sichtbar werden soll, ja, wo was passieren soll, wird das eher schwierig werden. Und dann kommt die Verwaltung und sagt, das dürft ihr nicht, das dürft ihr auch nicht. Übrigens muss dann um 8:30 irgendwie Ruhe sein. Das hat ja gar keinen Zweck. Also ich glaube, wir müssen, so schön das Gebäude ist, das jetzt einfach streichen, dieses Heizwerk.
Also nicht anmalern, sondern nicht, das ist ja schon gemacht. Das ist, die Hülle ist ja genau. Saniert, das ist ja mit Städtebauförderung saniert und steht im Grunde leer. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe, wenn man sagt, dass das Ding könnte genutzt werden.
Ja, es könnte genutzt werden, aber da ist die Verwaltung, also wirklich auch ein bisschen einfallslos und ein bisschen mutlos und sagen, immer gebremst und ja nicht bewegen. Also da könnte man sich doch einmal ein bisschen was überlegen, auch ein bisschen den einzelnen Initiativen entgegenkommen. Ja, das war jetzt beim Kulturquartier ähnlich. Das war alles immer mit gebremstem Schaum und auf Sicherheit und ja nichts riskieren und ja nichts wagen und ja keinen neuen Wirtschaftszweig letztendlich in die Stadt holen. Die Kreativwirtschaft setzt so viel Geld um oder mehr Geld um als die chemische Industrie in ganz Deutschland.
Moment, das muss man sich erstmal vor Augen führen. Also bei Kreativwirtschaft fällt einem ein, da sind da ein paar Künstler, die ein bisschen was machen, vielleicht noch eine Werbeagentur. Aber das hat auch, abgesehen von der Stimmung, vom Klima und von dem, was es auch an Ausstrahlung haben könnte, auch tatsächlich wirtschaftlich eine Relevanz, die vor der chemischen Industrie liegt und auch vor, wie ich weiß, von dem Gaststättengewerbe, der Gastronomie und mit Übernachtung. So viel Geld wird da also umgesetzt. Das ist also auch schon, hat eine Relevanz, die noch nicht so richtig wahrgenommen wird in Erfurt, höre ich das raus?
Ja, also das Bild des armen Künstlers, der armen Künstlerin, die am Hungertuch nagt, hat mit Kreativwirtschaft gar nichts zu tun. Das ist wirklich 19. Jahrhundert, der arme Künstler. Das ist Spitzweg in der Kammer und es regnet rein oder sowas. Das hat mit Kreativwirtschaft gar nichts zu tun. Kreativwirtschaft, das sind Leute aus dem Fotobereich, aus dem Medienbereich, aus der Beratung für Events. Das sind kreative Leute, die miteinander interagieren, um Programme aufzustellen, Konzerte zu planen, Internetauftritte. Ja. Da geht es wirklich um Geld. Ja, die machen auch Kuratorenbetreuung und die sind weltweit und global unterwegs. Ja, Zeitschriften, all das setzt Geld um. Und es wäre für Erfurt in vielerlei Hinsicht interessant, einmal ökonomisch tatsächlich, da kommt Geld in die Stadt. Das sind keine Hungerkünstler, gar nicht, ganz im Gegenteil. Da geht's um Gewinn, nicht knallhart und ohne Rücksicht auf Verluste, sondern in kleinen kreativen Einheiten. Es bindet junge Leute. Ja, wir könnten Leute, die von der Uni und von der FH im Kommunikationsbereich zum Beispiel oder in den Sozialwissenschaften ihr Studium beendet haben oder den Magister beendet haben, hier binden. Das ist ja ausgesprochen interessant. Und wir könnten Leute anlocken. Ja, was war die große Attraktion in Leipzig? Unter anderem die Spinnerei. Ja. Tolle Sache, Kunst, Kultur, Ausstellungsräume, Künstlerinnen und Künstler sind da, das brummt, das boomt, aus den USA kommen die Leute nach Leipzig geflogen und davon könnte Erfurt ein bisschen profitieren, indem sie ihre eigene Bude aufmacht, sich traut, das wirklich zu tun und zu fördern.
Wer ist denn da der Bremser oder die Bremserin? Ist das die Stadtverwaltung? Sind das die verzagten Stadträte, die keine mutigen Entscheidungen treffen? Was ist es denn?
Ich habe schon den Eindruck, das ist alles immer auf Nummer sicher. Ja, es muss kalkulierbar sein und man geht gar kein Risiko ein, obwohl das Risiko gar nicht so groß ist. Man lässt sich auf keine Innovationen ein, ist auch nicht bereit, ein bisschen anders zu denken. Leute im Stadtrat, Stadträtinnen und Kollegen haben gesagt, das ist der arme Künstler. Ja, der dann da rein soll und dauersubventioniert wird. Ja, eben, das ist vorbei. Man muss auch ein bisschen anders denken. Man muss auch mal ein bisschen das Fenster aufmachen im Kopf und sagen, komm, lasst uns was riskieren, weil das trägt sich nämlich.
Also es geht nicht um Dauerförderung, Subvention. Dann werden wir mal beobachten, was mit den schönen Orten, die brach liegen, dann wird. Also Schauspielhaus, Heizwerk, Defensionskaserne, das Malzwerk. Eine Sache habe ich noch vergessen. Was gibt es noch?
Es gibt noch die Druckerei Fortschritt.
Druckerei Fortschritt, ja, auch schön zentral gelegen. Also da geht noch einiges. In 15 Jahren ist das alles vorbei.
Ja,
da kann man dann... Da können Stadträte nicht mehr darüber entscheiden, ja, weil es einfach alles schon saniert ist.
Dann ist alles saniert, dann sind Wohnungen drin. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer Puppenstubenstadt werden. Ich komme ja aus der Nähe, ursprünglich von Rothenburg ob der Tauber, und da haben sie genau diese Erfahrung. Sie gehen einmal über den Marktplatz, ja, und sind auf 80 Fotos drauf. Das ist wirklich nur noch Museum. Ja, das ist die hysterische, mit Verlaub, Altstadt, in der gar nichts mehr passiert, außer Tourismus.
Nicht historisch, sondern hysterisch.
Die hysterische, also die historisch-hysterische Altstadt. Ja. Das ist grässlich, da möchte man auch nicht mehr wohnen. Als normale Bürgerinnen und normale Bürger. Da sind sie praktisch Touristenattraktion. Wir müssen verhindern, dass Erfurt sich in so ein Museum verwandelt. Und das heißt, man muss auch offen sein für Neues, ja, bereit sein, neue Trends auch aufzunehmen und denen einen Ort zu geben. Wie zum Beispiel auch die Druckerei Fortschritt. Ich finde das auch ein interessantes Gebäude. Das hat sich bisher gar nicht entwickeln lassen. Alle Konzepte sind gescheitert. Da sollten Verkaufsflächen rein, da ist nichts draus geworden. Lofts und Wohnungen ist nichts draus geworden. Dann könnte man doch sagen, Mensch, also wie wäre es denn jetzt mit Kreativwirtschaft und dann bitte mit Unterstützung der Verwaltung und des Stadtrates.
Die Verwaltung ist ja immer so im Wechselspiel mit den Stadträten. Die Stadträte sollen entscheiden und die Verwaltung muss es dann umsetzen. Im besten Fall, die Kollegin von der FDP, Frau Spanberg, letzte Woche im Gespräch, hat da böse und harte Worte gefunden und hat beschrieben, dass manchmal die Verwaltung die Stadträte dumm hält, sie auch nicht ausreichend informiert und am Ende es sogar Momente gibt, wo sie nicht mal das machen, was Stadträte beschlossen haben. Würden Sie das ähnlich hart formulieren oder sind Sie da weicher in Ihrem Urteil?
Naja, also man muss sich schon klar sein, so eine Verwaltung ist eine politische Organisation. Die hat politische Interessen. Nicht homogen und nicht einheitlich, sondern jede Verwaltungseinheit für sich. Ja, da gibt's also die Umweltbehörde, die dann wirklich eher Richtung Nachhaltigkeit denkt, und dann gibt's das Bauamt, die haben ganz andere Interessen. Ja, und die verfolgen die natürlich. Und so Interessen können unterschiedlich durchgesetzt werden. Mit Informationsweitergabe oder Informationszurückhaltung. Ja, mit einem Tonfall, in dem Sachen dargestellt werden. Und mit Information an einzelne Stadträte und an andere eher nicht. Klar versuchen die Interessen durchzusetzen. Das ist ein Teil des Spieles. Genauso wie die Parteien im Stadtrat ihre Interessen durchzusetzen versuchen.
Ist das ein Spiel, was die Dezernenten, also die Wahlbeamten spielen? Oder ist es die untere Verwaltung, die mittlere Verwaltungsebene? Wie ist da ihre Beobachtung?
Es sind alle dabei, allerdings muss man sagen, natürlich gibt die Verwaltung Spitze und geben die Dezernate in aller Regel die Richtung vor. Also die Beigeordneten sind ja auch politische Wahlbeamte, die die Richtung angeben, und wenn ein Beigeordneter, eine Beigeordnete irgendwas nicht will, werden sich immer Mittel und Wege finden, das auch genauso umzusetzen.
Politische Wahlbeamte heißt ja nicht, dass das Volk die Beamten wählt, sondern es sind Sie als Stadträte dann im Grunde. Das heißt, die werden also nicht direkt gewählt, jetzt auch nicht am 25. Mai, denn die Dezernatswahlen, die waren ja. Das heißt, indirekt wähle ich die dann schon mit, wenn ich eine Fraktion stärke oder schwäche. Das ist dann schon eine indirekte Wahl?
Ja, das ist eine indirekte Wahl, das ist sozusagen so eine Tendenz. Und natürlich diese rot-rot-grüne Kooperation, die es ja gibt, die hat sich in den Dezernaten niedergeschlagen. Ja, und das ist dann der Wunsch der Mehrheit des Stadtrates, dass die Verwaltung tatsächlich auch politisch in diese Richtung gehen soll. Das sieht man, glaube ich, am deutlichsten.
Gehen wir mal weiter Ihrem Wahlprogramm durch. Da sehe ich die weltoffene Stadt Erfurt, die weltoffene Stadt. Das ist das, was Sie sich wünschen. Das ist ja nun auch jetzt sehr pauschal, dass wir, klar, wir liegen in der Mitte Deutschlands, Zentrum Europas, begreifen wir das als große Chance. Was wollen Sie denn da tun, damit Erfurt eine weltoffene Stadt wird?
Aha, also das ist sozusagen eine Willkommenskultur. Das geht in vielen Fällen los. Das geht los, Unterstützung für zuziehende Leute, die in irgendwelchen Betrieben arbeiten, wo man sagt, wir organisieren euch einen Kindertagesplatz. Ja, dass es eine Plattform gibt, auf der neu Zugezogene ihren Kindertagesplatz irgendwie organisieren können, dass das kein Gerenne wird. Dass man natürlich global unterwegs ist, wir haben alle hier Logistikunternehmen, die auch weltweit tätig sind, dass man sagt, wir bieten natürlich alle mögliche Unterstützung und Kurse an, ja, Hilfen, wir haben sowas wie Fremde werden Freunde an der Universität. Das kann man ja auch stadtgesellschaftlich sehr viel weitermachen. Ja, also Werbung zu machen für Erfurt, Unterstützungsleistungen zu bringen, natürlich auch ganz klar Position zu beziehen gegen rechtsextreme Positionen und rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft. Ja, solche Elemente sind weltoffene Kultur.
Sie haben erstmalig eine grüne Wirtschaftsdezernentin, also Sie haben, meine ich jetzt, also die ist natürlich mit Ihrer Hilfe auch gewählt worden, da schlägt sich die rot-rot-grüne Bündnis nieder, auch in den Wahlbeamten, und Katrin Heuer ist seit einiger Zeit Wirtschaftsdezernentin. Sie schreiben auch in Ihrem Wahlprogramm Erfurt die Wirtschaftsstadt. Was meint das? Also eine ansiedlungsfreundliche Politik, insbesondere für Existenzgründung und für kleinere und mittelständische Betriebe. Das könnte jetzt auch am FDP-Programm stehen. Was ist da jetzt der Unterschied zu den FDP-Positionen zum Beispiel? Oder gibt es da gar keine großen Unterschiede?
Also nochmal zurück vielleicht zur Kulturwirtschaft. Wäre das jetzt zum Beispiel genau ein Bereich, den die Stadtverwaltung und speziell jetzt Katrin Heuer fördern könnte. Ja, den Weg zu bereiten, hilfreich zu sein, Unterstützung, Leistung zu bieten, alles aus einer Hand zu präsentieren für diese kleinen Unternehmungen, die versuchen und die ja auch sehr erfolgreich sind, auf dem Kulturmarkt Fuß zu fassen. Das wäre sowas, Orte zu finden, aber eben vor allem auch Werbung zu machen, nicht nur für die großen Logistikunternehmer, die wahnsinnig viel Fläche verbrauchen, ja, und sehr schnell wieder weg sein könnten, sondern Werbung zu machen für nachhaltige Unternehmensplanung, für Beratung und Betreuung in Feldern, die selber wieder nachhaltig produzieren. Da gibt es ja genug. Und der Herr Lobenstein etwa ist ja da ausgesprochen aufgeschlossen.
Mhm. Da kommt gleich in dem Kurzwahlprogramm nach der Wirtschaftsstadt Erfurt die kreative Stadt, weil Sie sagen, das steht in Verbindung. Kreative Stadt meint natürlich nicht nur Kreativwirtschaft, meint Kultur, Subkultur, oder wie verstehen Sie Erfurt als kreative Stadt?
Das ist tatsächlich, also die Kreativwirtschaft ist ein Element davon, aber Kultur reicht ja also von der sogenannten Breitenkultur bis zu irgendwie der Spezialkultur, ja, die mit hochgradigem Können zu tun hat, irgendwelche sagen Geigenvirtuosinnen und Virtuosen, all das ist ja Elemente von Kultur, und wir glauben, dass eine Stadt ein breites Spektrum dieser Kultur anbieten sollte, vorhalten sollte, fördern sollte, dass sich jeder in der Stadt aussuchen kann, wo er hin möchte. Dass die Stadt ein guter Aufenthaltsraum ist für das, was ich selber leben möchte. Dass ich Räume habe, wo ich hingehen kann, wo ich andere Leute treffen kann, wo ich selber vielleicht kreativ tätig sein kann. So eine Atmosphäre wollen wir weiter schaffen, erhalten und ausbauen.
Wie es mit Familien aussieht, wie es mit Bildung aussieht, es kommt ja auch noch dazu, Kindertagesstätten, Möglichkeiten, wo ich mit meinen Kindern hingehen kann, das werden wir auch besprechen nach einer Musik von Plug Vendor. Dann spreche ich weiter mit Alexander Thumfahrt von Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt sind wir alle wieder munter mit Plug Vendor, und ob er vielleicht manchmal einpennt im Stadtrat, das werde ich ihn fragen, Alexander Thumfahrt. Es gibt ja manchmal Themen, wo man sagt, ach, damit kann ich mich gar nicht beschäftigen. Ich hatte eine anstrengende Vorlesung, anstrengenden Tag. Nicken auch manchmal Leute weg im Stadtrat? Ist Ihnen das schon aufgefallen? Sind Sie selber auch schon mal eingenickt?
Das ist eine nette Frage. Also jetzt sitze ich ja in der ersten Reihe als Fraktionsvorsitzender. Ich weiß gar nicht, was dann so im Einzelnen hinter mir passiert. Ich glaube, wirklich weggenickt ist noch keiner. Aber es gibt natürlich so Themen, das betrifft alle, wo man sagt, ah, das ist jetzt gar nicht mein Beritt, ja, jetzt schaue ich ein bisschen an die Decke. Das lässt sich gar nicht vermeiden.
Und da kann man einige sehen, also die Wandbemalung, die Decke, das ist ja durchaus interessant.
Ja. Hm. Ja.
Aber ein paar Sachen müssen wir natürlich besprechen, familienfreundliches Erfurt, die Kita-Situation, die ist ja eigentlich so nicht schlecht, die Sanierungsstau, den haben wir natürlich trotzdem, nicht nur bei den Straßen, da ist einiges passiert, aber kann man sagen, dass Erfurt eine familienfreundliche Stadt ist, oder muss sie das noch werden?
Also ich denke, Erfurt ist eine familienfreundliche Stadt. Alle Städte in den neuen Bundesländern sind also im Vergleich zum Westen wirklich sehr viel weiter vorne mit Kindertagesstätten. Ich weiß noch, vor 20 Jahren, als ich nach Erfurt kam, da war das die Diskussion, die Kindertagesstätten, und das würde die Familien und so weiter und so fort. Ja, das ist genau das Richtige für Kinder, in Kindertagesstätten zu gehen, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, das ist eine ganz grandiose Sache. Dass die neuen Bundesländer das aufrechterhalten haben, ist wirklich gut, das war klug und schlau. Da ist Erfurt auch auf der richtigen Seite. Aber man kann natürlich, gerade Sie sagten es gerade, mit dem Sanierungsstau noch einiges machen an energetischer Sanierung, an Bereitstellung von wirklich Sparpotenzialen auch für Kindertagesstätten. Auch Kindertagesstätten, die momentan vielleicht nicht so gut saniert sind, übergangsmäßig noch erhalten, weil der Bedarf einfach da ist. Ja. Da gibt es schon noch einiges zu tun.
Mhm. Kommen wir mal zur BUGA. Ist die BUGA, die Bundesgartenschau 2021, ein grünes Thema? Ich meine, nur weil da irgendwie da was angepflanzt wird, muss es ja nicht zwingend ein grünes Thema sein. Ist die BUGA ein grünes Thema und ist das eine Chance für Erfurt?
Ich denke, das ist eine Chance für Erfurt. In vielerlei Hinsicht. Einmal natürlich touristisch, das ist klar, das wird attraktiv sein, nach Erfurt zu fahren. Wir haben dann den ICE-Knoten, hoffentlich nach Erfurt zu fahren, mit der Bahn natürlich dann. Aber es ist auch eine Möglichkeit, Erfurt noch grüner zu machen, grüner zu gestalten und einige Zusammenhänge herzustellen, das grüne Band wirklich zu realisieren in der Stadt. Von der Eger, ja, über den Flutgraben, den könnte man zum Beispiel begehbar machen.
Das Moment, ist ja das habe ich nicht ganz verstanden, begehbarer Flutgraben. Also wenn wir alle zu Jesus werden und übers Wasser laufen, das war doch der Typ, oder? Ja.
Genau. Und dann verlangen wir dafür noch Eintritt. Also der begehbare Flutgraben, da gab es schon mal auch in der Stadtverwaltung Entwürfe dazu, dass man vielleicht so auf halber Höhe am Flutgraben entlanglaufen kann, den Flutgraben entlanglaufen kann und den direkten Anschluss hat, am hinterm Bahnhof zum Beispiel vorbei, ja, unter den Brücken durch, nach Norden. Ja, und dann könnte man wirklich zu Fuß von der Eger im Grünen durch die Stadt laufen, nach Nord in die Gäraue.
Das wäre natürlich fantastisch. Als temporäre Aktion nur für die BUGA oder als Dauereinrichtung, dass ich da so einen super Fußweg habe?
Als Dauereinrichtung, ich glaube, das wäre wirklich attraktiv.
So auf die halbe Höhe. Wenn die Flut dann kommt, ich meine, es ist ja ein Hochwasserschutz, wenn der so ansteigt, dann...
Das ist ein Punkt, da muss man dann tatsächlich drüber reden, wie hoch kann so ein Fußweg sein. Ja, man darf natürlich nicht sein, dass dann überflutet wird, dann ist ein Haufen Arbeit umsonst und auch Geld tatsächlich weggespült. Das darf nicht sein, aber ich glaube, das wäre nochmal attraktiv, dort entlanglaufen zu können.
Eine Idee, die Diskussion um die BUGA, ist da Bürgerbeteiligung, die Beteiligung so, wie Sie sich das vorstellen? Ich meine, das ist ja noch ein bisschen hin. Das steht ja sofort in dem ersten Satz, wenn die BUGA vorgestellt wird, dass die Menschen mitgenommen werden sollen. Passiert das aus Ihrer Sicht?
Also ich habe den Eindruck, dass es passiert, mit vielleicht Ausnahmen hier und da. Ich glaube, die Lehre aus der BUGA in Hamburg war die, dass wenn man die Bürgerinnen und Bürger nicht mitnimmt, dann wird es mit der BUGA nichts. Also Hamburg ist da wirklich auf die Nase gefallen, auch weil sie nicht verankert war in der Stadtgesellschaft. Und Verankerung geht nur über Beteiligung. Es gab ja schon zwei Beteiligungs-, also Vorstellungsrunden, Bürgergespräche, die auch sehr nachgefragt waren. Geraaue, die Planungen zur Geraaue. Ja, da muss man, und das muss ein kontinuierlicher Prozess sein, ja, dass man immer wieder Ergebnisse vorstellt, die einzelnen Planungsschritte transparent macht und vor allem eben Anregungen aufnimmt. Ich kenne zwei, drei Fälle, da gab es Anregungen und man muss über jede Anregung reden. Aber da würde ich mir von Seiten der BUGA-Gesellschaft auch noch mehr Feedback wünschen, dass die Leute, die Anregungen bringen, eine Antwort kriegen, und zwar eine belastbare Antwort über das, was geht, was nicht geht. Man muss sich ja immer vorstellen, die Leute machen sich Gedanken. Jeder Einzelne, der einen Vorschlag hat, macht sich einen Gedanken. Wie könnte es besser sein? Und diesen Impuls, dass jemand was Besseres will, muss man aufnehmen und wertschätzen.
Die Frage nach Bürgerbeteiligung ist ja immer die Frage, wie das passieren kann. Das sagt sich leicht dahin, wir sind für Bürgerbeteiligung. Das sage ich als Politiker mal gern, weil ich mich dann natürlich möglicherweise anbiete und sage, ja, ihr sollt mal entscheiden. Wie kann das Wechselspiel zwischen Verwaltung, gewählten Stadträten und sogenannten Bürgerentscheiden oder Bürgerbeteiligung passieren? Denn da ist ja auch die Gefahr, dass es dann Interessengruppen, Vereine, dann die besonders laut schreien, dann Beteiligung einfordern. Wie kann so eine politische Kultur der Bürgerbeteiligung jenseits der Wahlen denn passieren? Wie stellen Sie sich da den Alltag vor und das politische Klima, in dem Bürgerbeteiligung möglich ist?
Ja, das ist, Sie beschreiben das, glaube ich, ganz, ganz, ganz zutreffend. Das ist ein Prozess, in dem alle Beteiligten lernen müssen. Und die Beteiligten sind die Stadträte, die Stadtverwaltung und die Bürgerschaft, die das üben muss. Es gibt da keinen Masterplan, sondern man muss es im Prozess üben und lernen, wie man die Dinge stabilisiert, besser macht, ja, wie man Einfluss generiert. Das müssen wir alle lernen. Und es kommt darauf an, diesen Prozess zu organisieren. Wir hatten ja jetzt im Stadtrat aufgrund des Vorschlags unserer Fraktion eigentlich diesen Bürgerbeteiligungshaushalt als den ersten Übungsplatz für so Bürgerbeteiligung. Das wurde uns dann weggestimmt durch einen merkwürdigen Vorschlag von Seiten der Linken. Aber gut, so ist es jetzt. Wir werden trotzdem versuchen, den jetzigen Bürgerbeteiligungshaushalt, der ja auch noch finanziell gestärkt werden soll, tatsächlich als Übungsfläche zu benutzen, um mal zu sehen, wie funktioniert diese Bürgerbeteiligung. Und wir haben die Bürger auch wirklich Einfluss auf die Entscheidungen. Nicht einfach nur mal drüber reden und das war's dann, sondern wirklich Einfluss auf Entscheidungen.
Hirschgarten ist für Sie ein gutes Beispiel, dass am Hirschgarten, waren ja doch ein paar Leute, die befragt worden sind, die auch geantwortet haben. Ist das ein positives Beispiel für Bürgerbeteiligung aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist ein sehr positives Beispiel, wo man einfach auch merkt, bei solchen wichtigen Maßnahmen dürfen nicht 50 oder 51 Leute über die ganze Stadt entscheiden. Ja, das ist einfach zu wenig. Und wir müssen die Bürgerinnen und Bürger damit einbeziehen, und zwar wirklich mit belastbaren, mit Entscheidungskompetenz. Wir müssen da auch als Stadträte und als Verwaltung auf Entscheidungskompetenz verzichten.
Wie kann das Zusammenspiel gehen aus Ihrer Sicht? Sie sind ja nun, das ist eigentlich Ihr Gebiet, also die Staatswissenschaft, die Politikwissenschaft, hilft Ihnen da die graue oder zumindest die Theorie, hilft Ihnen das, was Sie da in Büchern lesen oder was Sie sich selber auch angeeignet haben, was Ihre eigenen Positionen sind, oder sind Sie da als Stadtrat in einer ganz anderen Rolle? Sagen, also hier, da bin ich der Wissenschaftler, das ist abstrakt, das ist abgehoben, und wenn ich im Stadtrat sitze, dann habe ich mit konkreten Problemen zu tun, das muss ich trennen.
Nee, das ist eine ganz, ganz wichtige, glaube ich, Beobachtung und Sache. Da spielen Theorie und Praxis wirklich ineinander, weil diese vielen Untersuchungen und Analysen für Bürgerbeteiligung, das füllt ja Regalmeter mittlerweile, die sind ja sehr fallbezogen, sehr empiriebezogen, sehr auf das bezogen, was tatsächlich passiert ist. In Berlin-Lichtenberg, ja, in Karlsruhe, in Heidelberg, in Mannheim, in München und in Freiburg und in Leipzig. Also da kann man sehr viel lernen, vor allem eins kann man lernen: Man muss keine Angst vor den Bürgerinnen und Bürgern haben. Ja, sondern wir alle sind, und das ist unsere tiefste grüne Überzeugung, wir gemeinsam sind schlauer als die wenigen. Ein kurzer Hinweis zur Theorie: Diese Position, dass die Gesamtheit schlauer ist als ein paar wenige, stammt von Aristoteles, und das ist mittlerweile 2400 Jahre her. Und er hat recht, finde ich.
Ja, natürlich hat es auch alles mit Macht zu tun, mit Interessen und wie ein politischer Diskurs geführt wird. Man kann das in der Schweiz ganz gut beobachten, was auch da Populismus, Interessen und Geld für einen Einfluss nehmen können. Ist dann die Gefahr des Missbrauchs, das muss man dann, muss man seinen Frieden damit machen, dass man auch Kontrolle abgibt. Ist das auch ein Teil der politischen Kultur, zu sagen, das muss ich jetzt mal hinnehmen, auch wenn es nicht meine Position ist, es ist eben so?
Ja, es gibt einen wunderschönen Satz von John Dewey, einem amerikanischen Sozialphilosophen, der sagt, gegen die Mängel der Demokratie hilft nur eins: mehr Demokratie.
Gegen die Mängel der Demokratie hilft nur eins: mehr Demokratie.
Ja. Aha. Und zwar, man muss genau solche Einflussversuche, ja, von Lobbygruppen, von Geld, die kann man ja nicht zum Verschwinden bringen, indem ich die Augen zumache, sondern indem ich diese Einflussversuche in die Öffentlichkeit bringe. Ja, und sage, da gibt es die und die Leute, die versuchen, über unlautere Mittel zum Beispiel Einfluss zu gewinnen. Und sobald es an der Öffentlichkeit ist, ist dieser Einfluss entzaubert, zumindest einen Teil entzaubert. Dann kann ich damit umgehen. Die Öffentlichkeit kontrolliert sich selber. Das ist ein ganz wichtiger Punkt der Demokratie.
Kontrolliert sich selbst.
Ja. Ja, ich glaube, das merken wir tagtäglich, das machen die Medien, nicht umsonst sitzt man hier sozusagen im Radio, und das machen die Bürgerinnen und Bürger selber, wenn sie was in der Zeitung lesen, wenn sie irgendwas hören, ist das eine Kontrolle über politische Prozesse.
Könnte Bürgerentscheider auch zur Akzeptanzerhöhung der Politik beitragen, dass man sagt, okay, die machen nicht nur, was sie wollen, sondern wir entscheiden gemeinsam darüber. Ich kann ja, nein, vielleicht stimmen habe dann einen konkreten Einfluss auf eine konkrete Sache?
Ja, damit ist unser Gespräch gestartet. Ja, dieses Gefühl zu haben, ein Selbstbestimmung auszuüben, ja, beteiligt zu sein an der Entscheidung darüber, wie die Stadt ausschauen soll. Ja, da beteiligt zu sein, ist ein grandios gutes Gefühl. Und je mehr Leute sich beteiligen, glaube ich, desto größer wird die Unterstützung sein für diese gemeinsame Aufgabe der Gestaltung.
Warum haben Sie ganz persönlich eigentlich noch Lust drauf? Also das ist ja nun, wenn man so 10 Jahre drin sitzt da im Stadtrat, könnte man sagen, gut, jetzt überlasse ich das mal den Jüngeren. Das sieht man ja an der Spitzenkandidatin Katrin Garbo. Sie sind also als Fraktionsvorsitzender nicht der, stehen nicht auf Listenplatz 1.
Ja, genau.
Wollen Sie sich da ein bisschen zurückziehen oder sagen Sie, ach naja, ich mache nur noch auf halbe Flamme, oder wie sieht Ihre ganz persönliche Motivation aus?
Es ist wirklich so die Kombination auf der einen Seite ein bisschen Erfahrung, und die kriegt man nach 10 Jahren, ja, mit innovativen Ideen, so muss es eigentlich sein. Was Neues und die Erfahrung, wenn man das kombinieren kann, das wäre sehr, sehr schön, und ich glaube, das wird uns auch gelingen. Ein Punkt ist sicher, dass man Zeit braucht, um in dieses Machtgeflecht und in dieses Spielfeld richtig reinzukommen, das auch ein bisschen zu durchschauen und mitspielen zu können. Das ist wie, ja, nochmal, jetzt komme ich doch nochmal mit dem Fußball, weil ich ja selber gern Fußball spiele. Ich mag, ja. Und zwar, man muss es einfach trainieren. Ja, man muss trainieren. Genauso wie Sie das Spiel trainieren müssen, müssen Sie Politik trainieren. Eine gewisse Zeit, dann kann man es besser.
Und dann macht das Spielen auch Spaß, wenn man es ein bisschen kann?
Ja. Ich glaube, es ist genauso. Wenn man es ein bisschen kann und merkt, man hat Einfluss, man kann auch was beeinflussen und ein bisschen steuern und mit in eine Richtung, das ist doch grandios. Ja, das ist schön. Das geht jedem so, glaube ich.
Bis auf dann Verletzungen und Fouls und dann, jetzt mache ich selber Fußballvergleich, verdammt nochmal, ja, kann ja auch jedes andere Spiel sein, wie auch immer. Warum will Alexander Tufart weiter mitspielen, und was kriegen die Menschen, die jetzt das Kreuzchen, also man kann ja bei Bündnis 90 die Grünen die Kreuz machen, man kann auch bei verschiedenen Parteien oder Personen ein Kreuz machen, das geht ja alles. Was würden Sie anstoßen, voranbringen, was sind Ihre ganz persönlichen Intentionen? Sie haben ja, jeder hat ja so sein Spezialgebiet, wenn Sie weiter im Stadtrat sitzen für die nächsten fünf Jahre. Stadtrat wird 5 Jahre gewählt, jetzt sind noch. Also die nächsten 5 Jahre.
Ich glaube, das, was es so interessant macht und was mir am Herzen liegt, ist, Dinge zusammenzudenken, Verbindungen herzustellen. Ja, wir stehen vor der Herausforderung des Klimawandels, wir sind mittendrin und wir müssen auf diesen Klimawandel reagieren. Und ich finde das eine unglaubliche Herausforderung, vor allem kreativer Art, darauf zu reagieren. Das geht vom Flächenmanagement über den Verkehr, über die Bildung bis hin zu architektonischen Fragen. Und das zu verbinden, das finde ich eine Herausforderung, und das würde ich, oder das biete ich auch, mein Wissen biete ich der Stadtgesellschaft an, um Erfurt zu stärken.
Das ist ja eigentlich schon Stadtentwicklung, jenseits von der Forderung neuer Radwege. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das ist das, womit Sie sich beschäftigen wollen und werden, Stadtentwicklung im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne Stadtentwicklung. Kulturell, politisch, sozial, ökologisch. Und ökonomisch natürlich auch.
Ökonomisch. Was ist nun der Unterschied? Also Sie sind ja in einem rot-rot-grünen Bündnis. Was grenzt Sie ab? Was machen Sie anders? Oder was sind nochmal Ihre Positionen, wo ich dann verstehen kann, warum dann jetzt gerade Grün und nicht Linkspartei oder SPD? Denn Sie kann sagen, dass es doch ein rot-rot-grünes Bündnis war in den letzten Jahren.
Ja, also man muss dieser Bereich Ökologie, ja, diese Kompetenz in den scheinbaren Kleinigkeiten, den großen Zusammenhang zu sehen, dass wir die Welt nicht zusätzlich belasten und dass wir uns nicht weiter schädigen, das ist etwas, was genuin grün ist. Ja, zu sagen, wie gehen wir, ich bleibe mal beim Flächenmanagement um, wie gehen wir damit um, dass in Zukunft, und das sagt auch die Impact-Studie der Thüringer Landesregierung, dass die Städte in Zukunft wärmer werden und dass wir im Sommer unter Umständen nochmal 6 Grad dazu bekommen in der Innenstadt. Ja, was heißt das, wenn wir Dauertemperaturen von 35, 36 Grad haben? Da will doch keiner leben. Ja, aber das wird doch anstrengend. Ja, das wird auch für ältere Leute anstrengend. Und dagegen müssen wir was unternehmen. Und diesen Weitblick, dieses Vorausdenken, das ist etwas, was die Grünen auszeichnet.
Sagt Professor Dr. Alexander Tumfat, der für Bündnis 90 die Grünen antritt. Am 25. Mai wird dann, oder zumindest am 26., wenn ausgezählt ist, dann klar sein, wie viele grüne Stadträte dann ins Parlament kommen und ob Alexander Tumfat auch drin sitzt. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit, einen schönen Wahlkampf, der Ihnen hoffentlich Spaß macht, und vielen Dank fürs Gespräch.
Wenn das lauter so schöne Termine sind, wunderbar.
Danke, tschüss. Merci.